Werbung.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Werbung Ende.
Also deshalb, ich will da mal sagen, um es mal so zu sagen, wenn man als Trapezkünstlerin dann darunter geht, ja, oder wie eine Freundin zu mir sagte, ich könnte eigentlich auch ein Buch schreiben, mein ganzes Leben ist ein Liebesroman, habe ich gesagt, dein ganzes Leben ist ein Gymnastikbuch.
Entschuldigung, der war super.
Ja. Einen wunderschönen guten Tag, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ich habe eine ganz bezaubernde Dame hier, gut aussehend, energiegeladen, erfolgreich, charmant. Ja, und vielleicht stellen Sie sich einmal selber vor.
Ja, schönen guten Tag, Herr Glöckner. Es ist mir eine riesige Ehre, heute bei Ihnen sein zu dürfen und vielen Dank für die Einleitung bis jetzt. Also wie gesagt, mein Name ist Annika Ludwig, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Berlin geboren. Ich habe Politikwissenschaften und Wirtschaft studiert und bin direkt nach meinem Studium nach Dubai gegangen, wo ich jetzt auch schon für die letzten 18 Jahre lebe.
Langsam mit den Pferden, sonst haben wir schon die ganze Geschichte erzählt. Ja, ja. So. Also Sie sind eine richtige Berliner Jöre, ja, wie man so sagt. Ja. Oder können auch sagen, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Und deshalb muss ich nächstens wieder hin.
Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Natürlich, meine Mutter ist noch am Leben, deswegen werde ich immer wieder nach Hause kommen. Aber ich habe doch durch meine vielen Auslandsreisen gemerkt, dass man woanders vielleicht anders leben kann, aber vielleicht ein bisschen einfacher.
Fangen wir mal vielleicht in Ihrer Kindheit an. Ich fange immer ganz gern in der Kindheit an, weil am Ende des Tages, man kann es drehen und wenden, wie man will, die Kindheit einen prägt und auch das ganze Leben prägt und man sich auch das ganze Leben im Zweifelsfall der Kindheit entledigen muss. Die Eltern einem mit gutem Wissen und Gewissen erzählen, wie die Welt sei und man das natürlich erstmal glaubt, weil die Eltern sind ja das Größte, ja, in der Kindheit. Und irgendwann muss man aber dann, wenn man klug ist, mal Reset machen und überlegen, sind diese Glaubenssätze meiner Eltern auch meine oder sehe ich vielleicht die Welt ganz anders? Aber fangen wir mal an. Sie sind also in Berlin groß geworden, mehr, wie man so sagt, im Speckgürtel, also mehr außerhalb oder mehr direkt drin und mit Grünen oder direkt in der Mittenmang der Stadt. Das würde mich sehr interessieren. Und hatten Sie Tiere in der Kindheit?
Ja, also ich bin nicht direkt in der City aufgewachsen. Ich bin, wo ungefähr die scharfe Lanke ist, bevor Gato Claro anfängt, eine schöne Kindheit gehabt.
Also das war schon vor Ihnen, die scharfe Lanke, ja?
Die scharfe Lanke gab es schon vor mir, ja. Nein, eine schöne Kindheit gehabt. Wir waren immer im Grün. Es gab zu dem Zeitpunkt noch gar kein Internet. Wir haben draußen gespielt. Eltern haben sich gut gekümmert. Natürlich kann man auch im Nachhinein sagen, wer hat schon einen Führerschein gemacht, wie man Kinder großzieht. Ja, heutzutage würde man Dinge bestimmt anders machen.
Aber manche sollten einen machen.
Ja, dafür bin ich überzeugt.
Und zwar nicht nur, wie man Kinder großzieht, auch einen Führerschein, wie man Tiere hält, oder einen Führerschein machen, ob sie überhaupt ein Tier bekommen dürfen. Und ich bin auch sehr dafür, dass man in den Schulen anstatt nur Religion, Mathematik und neben vielen Sachen, die einen sicherlich auch weiterbringen, Dinge lernt, die vielleicht noch viel wichtiger sind. Zwischenmenschliche Kommunikation, Herzensbildung, Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit. Ja, dazu kommt ja, also wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber es passt jetzt eben so schön, kommt ja auch, dass heutzutage es ist ja so, dass alles auf dem Mittelmaß aufgebaut ist. Das heißt, in den Schulen gibt es ein Mittelmaß, sodass die weniger talentierten Kinder sich daran noch orientieren können, mitkommen können. Und die Klugen, die müssen sich anpassen. Die Klugen müssen dümmer werden. Die müssen sich, die dürfen, und wenn die dann selbstbewusst sind, sind sie auch gleich frech und kriegen schlechtes Benehmen. Und das ist alles sehr schwierig. Und da finde ich schon, sollte auch mal einiges überdacht werden. Und man bräuchte so manche einen Führerschein. Aber kommen wir zu Ihnen. Also Sie sind im Grünen groß geworden. Das ist wirklich wunderschön, denn auch das haben heute viele Kinder nicht mehr. Viele denken ja, die Kuh ist lila. Und inzwischen habe ich sogar gelesen, dass in Amerika viele Kinder denken, die Schokolade käme von der braunen Kuh.
Ja, die Milchschokolade kommt ja von der braunen Kuh. Ja. Ich bin auch umgefallen. Das hat sich sogar bis nach Dubai rumgesprochen, diese Dummheit. Aber Sie hatten mich ja gerade gefragt, wie es mit den Tieren steht.
Ja.
Und ich bin immer mit Tieren aufgewachsen. Und ich glaube, was eines der wichtigsten Dinge ist, die uns die Eltern in den 70ern, 80ern mitgegeben haben, wer keine Tiere liebt, respektiert keine Menschen. Wenn wir ein Tier, was zu uns gehört hat, zur Familie, wurde sich drum gekümmert, wie um einen Menschen. Urlaub wurde gebucht nach den Nöten des Tieres oder wie es geht. Es mussten alle in der Familie glücklich sein. Und ein Tier gehört zur Familie dazu. Schluss, aus, fertig.
Ja, und das ist großartig und diese Werte werden heute auch leider nicht mehr so oft vermittelt. Tiere werden gekauft wie eine Handtasche,
ja,
als Geschenk und wenn es einem nicht mehr passt, setzt man an der Straße aus.
Ja.
Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Also Sie sind im Grünen groß geworden, mit anderen Kindern noch und da konnte man noch spielen. Und es gab ja auch noch kein Social Media und man hatte...
Es waren die Anfänge mit Blackberries und...
Aber es hatte nicht jedes Kind ein Handy in der Hand.
Nein, das ging dann so, ich würde sagen, mit 13, 14 los, wo wir dann langsam... Uns ging es ja gut, ich habe mir zu den Privilegierteren gehört, die damals schon Handys hatten, aber es war trotzdem noch normal. Wir kannten alle Telefonnummern von unseren Freunden. Wenn man gesagt hat, man trifft sich, dann ist man abends um 7 am Pariser Platz. Und wer nicht da ist, der wird halt nicht mitgenommen.
Ja, aber heute haben wir die Kinder mit 2 Jahren schon.
Ja, Wahnsinn.
Die Handys und... Und was da mit den Strahlen alles passiert, weiß man ja auch nicht, ja?
Ich kann Ihnen was erzählen, Herr Glöckner. Ich habe eine Freundin in Dubai, die ist Ärztin und die hat gesagt, was den heutigen Kindern heutzutage passiert. Sie kennen sich gar nicht mehr auf normalem Level. Jeder benutzt nur noch Filter. Es ist nicht mehr möglich, sich privat zu treffen. Und manche Kinder wollen gar nicht mehr zum Strandurlaub fahren, weil dann wird ja der Körper in der Art und Weise gezeigt, wie er wirklich aussieht, wo man dann vielleicht nicht mehr mit einem Filter nachhelfen kann. Und was das psychologisch auf Kinder einbricht, wenn das alles so schwierig geworden ist, ich war auch nicht immer die Beliebteste, habe auch mal was abgekriegt in der Schule, ohne Frage. Aber da hat einer mal draufgehauen und war es nächsten Tag auch gut. Heute hat man die ganze Schule hinter sich.
Ja, das
und
ist richtig.
Das ist ein Riesenunterschied.
Also ich war zum Strandurlaub und ich habe mir gedacht, naja, wenn es die Hollywood-Schauspielerin alles können und da im Bikini und ja, dann kann ich auch mal in der Badehose mit Muskelshirt. Da habe ich das gemacht.
Dann wissen Sie, wie es geht.
Und das war so ein Aufruhr, ein Aufschlag. Also zwischen, es würde toller Buddy und sieht sexy aus, bis zu den Äußerungen, ich will das nicht sehen. Da dachte ich, ja, dann schau halt weg, guck halt weg, wenn du sie sehen willst. Und ein Aufruhr, eine Aufregung, also ohne Ende, aber... Ja.
Sie sehen doch die Qualität der Leute, die böse Sachen schreiben. Ein normaler Mensch, der glücklich im Leben ist, ausgewogen ist, zufrieden mit sich selber, hat doch gar keine Zeit, einem anderen Menschen einen negativen Kommentar weiterzuleiten.
Das und eigentlich auch kein Bedürfnis.
Natürlich nicht.
Ja. So, kommen wir zu Ihrer Kindheit wieder. Also, Sie wurden mit Tieren. Was für Tiere hatten Sie denn?
Ich glaube, mein erstes Tier war natürlich Hasen, hieß Hoppel, wie bei allen, wie heißt ein Hase Hoppel. Dann hatte ich Moritz, Lissi, wir hatten immer Katzen. Wir waren aber wirklich ganz
was
happy
für Katzen?
Mit Katzen. Ganz einfache Katzen, da war jetzt kein Superstar
dabei. Also so
dabei.
Promenadenmischung.
Promenadenmischung, aber wunderhübsche. Also mein Vater hat schon aufgepasst, wenn er sie gekauft
ja,
hat.
Ja, sind auch meistens hübsch. Ich finde Katzen per se sind hübsch. Wobei ich schon diese Maine Coon mag.
Ja, klar.
So, aber diese Großen, aber die machen ja auch die Türen auf und drehen auch die Wasserhähne auf, wenn man nicht zu Hause ist. Also da geht's dann auch rund. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn da so eine, die können ja teilweise groß werden, mit einem Meter hoch, weil denkst du, ein Schäferhund steht vor dir bald. Ja, wenn da ein Einbrecher kommt, kriegt er auch erstmal einen Schock, wenn so ein Tiger ankommt da. Ja, also.
Reden wir über Tiger. In dem Land, wo ich jetzt lebe, ist es normal, dass man sich einen Tiger zu Hause hält. Also nur nicht wir Europäer, die da hingefahren sind zum Arbeiten. Aber da denke ich mir auch manchmal schon so, das ist ein bisschen grenzwertig, dass ein Tiger auf einem Wildledersofa sitzt.
Ich habe einen Freund erlebt in Mexiko und die Tage schickte mir ein Foto, sagt, das ist sein Schatz, weiß nicht mal, wie es heißt. Und da sitzt ein Leopard, also kein Gepard, ein Leopard.
Ja.
Also Geparden lassen sich ja zähmen, das weiß man. Trotzdem muss man überlegen, gehört der Gepard in den Garten oder muss ich eigentlich nicht überlegen. Jetzt muss man aber sagen, er hat dort eine Ranch mit 40.000 Quadratmeter. Und er hat diesen Leoparden gefunden, die Mutter hatte ihn verstoßen und er hat ihn großgezogen. Und der Leopard möchte nicht gehen. Der
ja, möchte es hat sich bleiben. Gewöhnt.
Und er hat gesagt, er ist bei mir nicht gefesselt, wenn er gehen will, kann er gehen.
Ja.
Aber er möchte nicht gehen und bleibt eben da. Aber er kann jederzeit gehen. Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, boah, also jetzt hat er einen Leopard. Also,
ja. Ja, das
und dann dachte ich mir, also ja, aber deshalb muss man sehr aufpassen, bevor man urteilt, ja. Und dann dachte ich, ist eigentlich eine irre Geschichte, ja. Also eine große Liebesgeschichte, der, weil er ist eigentlich natürlich die Mutter von dem Leopard und die Familie, ja.
Ich erzähle Ihnen auch etwas Lustiges. Es ist erst gerade vor zwei Wochen zu mir passiert. Ich wohne in einer Villa in einer Gegend, wo sehr viele Einheimische in Dubai leben. Und ich hatte etwas Größeres bestellt und ich wurde dann angerufen bei der Arbeit, Ihre Bestellung ist da. Ich habe gesagt, gehen Sie bitte rein in die Villa, legen Sie es innen ab, bitte nicht vor der Tür stehen lassen, wir haben 50 Grad draußen. Und der arme Bote, der das gebracht hat, hatte wirklich Angst und hat gesagt, Frau Ludwig, versprechen Sie mir, Sie haben keine Hunde oder Tiger zu Hause. Ich kann mit beidem nicht umgehen. Habe ich mir gedacht, ja, wie süß. In Dubai kann man viel erwarten, aber man muss auch ehrlich sein. Die Leute haben so große Villen und so große Gehege. Die leben schon besser als viele Tiere im deutschen Zoo.
Ja, da habe ich sowieso so meine eigene Meinung zu Zoos. Aber gut, da machen wir einen anderen Podcast.
Ja.
Also, Sie hatten Katzen.
Ja.
Das heißt, Sie wohnten bei den Katzen. Mhm. Ja. Die Katzen wohnen ja nicht bei Ihnen, sondern ja. Sie wohnten bei den Katzen.
Stimmt.
Und wenn Sie dann in Urlaub gingen, kamen die Katzen mit oder wie war das denn?
Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir hatten Nachbarn oder Familie, die neben uns gewohnt hat. Aber wir wären sonst niemals in den Urlaub gefahren. Man kann auch eine Katze nicht aus dem Zuhause rausnehmen. Die sind gewöhnt
wollen
an ihr Zuhause,
nicht, ja.
An ihren Garten, dann wären sie nervös. Wir hatten öfters Katzen aufgenommen. Aber was ich sagen kann über die Jahre, weil wir ja verschiedene Katzen hatten, jede Katze hat sich sein Frauchen ausgesucht. Die eine war in meinen Vater verliebt, die andere war in meine Mutter verliebt und natürlich, ich hatte auch einen Schatz Moritz.
Also es gibt ja auch Katzen, die mögen grundsätzlich keine Frauen oder
ja,
keine Männer.
100%ig. Ja,
oder keine Männer. Und dann ist es ja bei der Katze so, wenn die denkt, beim Nachbar ist schöner, geht die ja.
Das hatten wir auch erlebt.
Ja, zieh die um, ja.
Ja.
Zieh die einfach um, ja.
Wir mussten ab und zu auch mal zu einer Nachbarin sagen, die war alleinstehend, also jetzt ist aber Schluss, ne? Also ist unsere, ne?
Ja.
So geht's nicht, ne?
Ja.
Gut,
dann kamen Sie in die Grundschule, wie wir alle, Sie haben schon gesagt, Sie haben dann studiert, Politik, Wissenschaften, wie kam das?
Also erstmal natürlich habe ich Abitur gemacht, meine erste Fremdsprache war Latein, also ich sollte eigentlich darauf eingestellt werden, vielleicht in die Pharmazie zu gehen, meine Eltern hatten eine Apotheke oder vielleicht auch Ärztin zu werden, das war der Grundgedanke, wenn man mit Latein anfängt, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich kann weder Blut sehen, noch bin ich überhaupt für diese Wissenschaft gemacht. Ich hatte mich dann mit meinen Eltern drauf geeinigt. Ich persönlich hätte Archäologie studiert oder Kunst. Aber naja, wie es so halt die Eltern sind, in den 90er Jahren waren sie dann, ja, willst du Taxi fahren gehen später? Also machst du erstmal was Anständiges, so läuft's halt.
Willst du Taxi fahren gehen?
Und Jura hat zu lange gedauert, also machen wir das kleine Übel. Und danach noch ein bisschen Politik rangelegt, hab aber... Das möchte ich Ihnen gerne sagen, Herr Glöckner. Ich habe ja studiert, erfolgreich abgeschlossen. Aber mein Leben hat mich eigentlich mehr weitergebracht, dass ich neben dem Studium gearbeitet habe. Mir wurde nicht immer alles in den Hintern gestopft. Ja, ich hatte eine gute Kindheit. Ich hatte leider ein bisschen hohe Ansprüche. Das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Meine Eltern haben sich wahnsinnig gut um mich gekümmert. Aber mein Vater ist nun auch nicht der Meinung, dass man jeden Monat 2 Gucci-Handtaschen kauft. Die wollte ich nun unbedingt haben.
Aber Sie waren durchaus der Meinung.
Dann muss man sich ja schon mal den Hintern bewegen. Und dann hatte ich das Glück, in einem italienischen Restaurant anzufangen. Franchino Francucci gibt es bis heute noch.
Oh ja, ja.
Am Lehniner Platz. Franchino war mein Mentor, hat mir Italienisch beigebracht.
Das war da... Bei dem
Ciao, gegenüber. Sein
ja,
Vater,
ciao, ciao,
Franco.
Schauspielhaus oder was?
Genau, genau gegenüber ja. vom Schauspielhaus. Ja. Sein Vater war ja Franco.
Ich weiß.
Ne? Und da habe ich wirklich angefangen. Ich habe so viel neben dem Studium gearbeitet wie kaum ein anderer. Aber es hat mir Spaß gemacht. Das hat mich wirklich dahin gezogen, jeden Tag Leuten Freude zu bereiten und auch mit Leuten umzugehen. Im Studium lernt man, wie man sich verkriecht und irgendwelche Aufsätze schreibt. Man lernt vielleicht Ausdauer und Beständigkeit. Aber im Endeffekt, der Umgang mit Menschen ist im Endeffekt wesentlich prägender geworden als das Studium. Aber natürlich, wer kein Studium hat, kann auch dann vielleicht, manchmal wird es schwierig, bestimmte Berufe zu erreichen. Aber ich glaube, ich finde das wichtig, das zu sagen, dass das sehr prägend für mich war. Und auch die Menschlichkeit, die ich von den Italienern erfahren habe.
Ich habe eine nette Geschichte zum Ciao Ciao. Ich hatte 1999 eine große Modenschau auf dem längsten Laufsteg der Welt, auf 1100 Meter, also über 1 Kilometer, auf dem Kudamm. Und Brigitte Nielsen war mein Starmodel. Und danach waren wir im Ciao Ciao essen. Und dann wollten natürlich alle Fotos. Und der Chef mit einem Kellner, war ein netter, hübsch junger Barkeeper, sah, er muss aber auch mit aufs Foto. Und eigentlich wollte man das nicht. Da sage ich doch, also wenn, dann bitte alle. Und ich bin immer so, ich achte immer.
Alle.
Und dann bin ich vor 2 Jahren, laufe ich hier in Berlin Mitte und lauf beim Italiener vorbei, kommt ein junger Mann raus, Glöckler. Ja. Mama mia, kommen Sie rein, kommen Sie. Ja, da hing ein riesengroßes Foto mit Frau Nielsen und mir, eben dieses Foto.
Das kenne ich auch noch.
Und
ich habe da gearbeitet, natürlich kenne ich das Bild.
Und dem Vater gehört jetzt dieses Restaurant und der hat gesagt, irgendwann kommt Herr Glöckler herein. Und dann bin ich da reingekommen und die freuen sich jedes Mal, das ist eine nette Geschichte. Also es lohnt sich immer, nett zu sein. Dann hat ein junger Mann, das ist auch eine nette Geschichte, die ich erzählen muss, mir erzählt, ich war in einem Hotel, da kam er, und in einem 5-Sterne-Hotel in Berlin, sagt er, er ist der Food and Beverage Manager und er muss sich jeden Tag, dankt der Gott für mich und dass ich ihm geholfen habe, sage ich, ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Also das, doch, sagt er, er war Aushilfe im Hotel Adlon und hätte keine Nullchance gehabt, irgendwie einen Lehrplatz zu bekommen. Und ich kam an diesem Tag ins Adlon und habe mich so wohlwollend bei dem Maitre über ihn ausgelassen, dass er gesagt hat, das sei so ein netter junger Mann und so, ja, einfach so engagiert und so professionell, dass er einen Lehrvertrag bekommen hat.
Ja, super.
Und jetzt ist er Food and Beverage Manager in einem anderen 5-Sterne-Hotel. Und da ist mir klar geworden, welche Macht man dann auch hat, wenn man jemand ist und wenn man etwas erreicht hat und dass man Menschen, das Leben eines Menschen nach vorne bringen kann, aber auch, wenn man das Falsche sagt, wenn man vielleicht mal die Wahrheit sagt und was da schnell passiert, auch alles zerstören kann. Das ist das andere, die andere Seite der Medaille.
Aber ich glaube auch, Herr Glöckner, Sie sind natürlich viel bekannter als ich, deswegen möchte ich gar nicht über mich reden, aber ich finde es ganz normal, dass wenn ich in einer Fluggesellschaft geflogen bin und ich hatte einen Extra-Service und jemand hat sich persönlich Mühe gegeben, dass ich danach eine E-Mail schreibe ans Personalbüro oder sogar, wenn es nur Info ist, um mich zu bedanken, dass jemand mal ein bisschen mehr gemacht hat, was in der Job-Description steht, wenn ich es einfach mal so sage. Weil ich finde, das ist wichtig, dass diese Leute geschätzt werden und gefördert. Ich wurde gefördert, ich hatte das Glück und wenn ich es sehe, werde ich es immer wieder weiter im Leben probieren.
Das ist ein großartiger Zug. So, Sie haben also dann Politikwissenschaften studiert, Sie haben nebenher gejobbt, damit die Gucci-Handtaschen da auch reinkommen. Und wie ging es dann weiter?
Dann ging es weiter, ich habe ja Volkswirtschaft, das war so ein Mixstudium und wie nennt man das? Ja, natürlich Politologie studiert, war sehr gelangweilt an meiner Universität, war sowieso schon immer gelangweilt.
War das in Berlin?
Ja, ich habe in Potsdam studiert.
War das in Berlin,
studiert.
Ja.
Ich habe in Potsdam studiert, das war in Babelsberg. Das war ein bisschen näher zu mir, war aber immer schon irgendwie, das kann es nicht gewesen sein, das kann es alles nicht gewesen sein. Ich hatte damals einen sehr lieben Freund und er hat gesagt, Annika, du hast jetzt so viel gearbeitet, du hast so viel studiert, ich fahre mit deiner Freundin in Urlaub, ich bezahle dir die Reise. Und ich wirklich blond, bin ins Reisebüro gegangen, habe gesagt, wir wollen aber jetzt nicht Ibiza, Mallorca oder sowas machen. Irgendwie ein bisschen weiter, aber jetzt nicht direkt über den Atlantik fliegen. Dann haben die gesagt, Dubai ist im Kommen. Und dann haben wir uns da das Top-Hotel gebucht. Und ich kann es sagen, sobald ich die Erde in Dubai betreten habe, wusste ich, Berlin wird es nicht mehr werden. Das war ganz klar. Ich wusste, ich muss mich zusammenreißen, ich muss wesentlich besser Englisch sprechen. Ich habe hier keine Freunde, ich habe hier kein, wie soll man das sagen, kein Bekanntenkreis, kein Netzwerk.
Kein Protégé, ja.
Ja, aber wer will, der kann. Es geht darum, wer will, der kann. Und man darf sich auch nicht einschüchtern lassen, oh, das ist ein arabisches Land und Dubai war damals nicht bekannt. Ist ja auch eine Stadt und kein Land. Ja?
Das war in den 90er Jahren oder wann war das?
Es war 2000, um die 2000er. Ja, ja, nach 2000. 2005.
Aber es war noch ganz anders als jetzt. Aber 2000 war die beste Zeit, finde ich.
Hundertprozentig.
Es war, ich war das erste Mal in Dubai 1995.
Oh, das ist früh.
Und da gab es nur 2 5-Sterne-Hotels.
Ja.
Das eine war das Hyatt Regency.
Yes.
Und das Intercondi.
Ja.
Es gab am Creek schon diese Auster, wie aussieht wie die Auster, dieses Zelt, ja, diese.
Ja.
Ja. Mhm. Und sonst gab es keinen Tourismus. Ich war 18, ja. Er war gerade 18.
Wie sind
18,
Sie denn da hingekommen, Herr Glöckner?
Mit blondem Haar, ein Mann zum Lieben. Ich schminkte und frisierte mich, ja, so. Naja. Und
damals hat sich doch kein Mensch nach Dubai verirrt. Ja. Wie sind Sie denn da hingekommen?
Aber die Männer waren alle verrückt nach mir.
Na, das kann ich mir aber vorstellen. Ja. Sind Sie doch heute noch.
Wir waren in der Condi, in einem griechischen Restaurant. Und da habe ich erstmal die Teller geschmissen, ja. Sowas haben die noch gar nicht erlebt, ja.
Ja. Mhm. Oh Gott.
Ja, Mats, ja. So. Und der Gastgeber, der hatte eine, dem gehörte die Yacht von Ex-King Farouk von Ägypten. Und da kamen auf die Yacht, da gab es erstmal Champagner und Hummer, wegen es gibt nichts zu trinken. Und, ja,
ja und, es gibt schon zu trinken.
Und dann saßen wir am Tisch und neben mir saß ein Herr und ich hatte immer irgendwie, ja, und der hat mich immer ganz begeistert angeschaut und dem Gastgeber des Abends hat das aber nicht so gefallen. Und dann fragte ich ihn, was er denn macht, sagte Diplomatenpässe, oh, nice, very nice, very nice. You are welcome. Ja, so. Und da war ich 18 und da war das, da gab es noch keinen Tourismus. Und es war wunderschön, weil es war eine so unfassbare Gastfreundschaft.
Ja, ja.
Und dann ging es also los mit dem Tourismus. Und dann war das so, sagen wir mal 2005 für mich, 2008 war das so auf dem Höhepunkt. Da war das großartig. Du hast einen gigantischen Service bekommen zu relativ guten Preisen.
Ja.
Es war einfach alles wie 1001 Nacht. Man weinte fast, wenn man nach Hause ging.
Ja, ich jedes Mal.
Und dann haben, glaube ich, irgendwann die Leute gemerkt in Dubai, dass so manch einer ihre Gutmütigkeit auch ein bisschen ausnutzt. Und dann haben gesagt, jetzt drehen wir den Spieß um. Und dann wurde es ja kommerziell. Und heute ist es so, es ist, du kriegst den Service nicht mehr wie damals. Also es ist alles auf einem anderen Level. Aber es ist nach wie vor wunderschön, es ist traumhaft.
Es ist sicher.
Eigentlich ist es Las Vegas hoch 10, ja. Aber mir fehlt ein bisschen dieses Individuelle von damals, dieses Zwischenmenschliche. Das erreicht man heute kaum noch. Dazu muss man schon wieder, wie Sie, Local, was dort wohnen. Aber damals, da saßen ja die Locals dann auch mal abends an der Bar, die haben keinen Alkohol getrunken, aber Alkohol getrunken.
Nein, ich würde sagen, aus anderen Gläsern.
Oh ja. Das habe ich übrigens auch erlebt in der Wüste, ich war auf die Ranch eingeladen, ja. Ja. Und ich möchte jetzt nicht sagen, mit wem ich da alles.
Natürlich
das ist
nicht.
Besser
spielt doch keine nicht, Rolle. Wunderbare Menschen.
Wenn man da getroffen hat, ja, wunderbare Menschen, aber auf jeden Fall jetzt keine, also schon die Top of the Top. Und da war es durchaus auch so, wenn der Gastgeber dann Champagner gebracht hat, dann kam der in Tupperdosen, die Flasche auch. Mhm. Und die Inder haben dann die Tupperdosen gebracht, der Gastgeber hat sich umgedreht, dann wurde das in Pappbecher eingeschenkt und als alles eingeschenkt war und weggeräumt, drehte sich der Gastgeber wieder um, hat nichts gesehen und dann gab es Champagner. Ja?
Ja. Ja. Gastfreundlich.
Ja. Ja.
Auf einen anderen.
Also
Aber ich würde Ihnen gerne sagen, Herr Glöckner, ich glaube, Sie haben das sehr gut zusammengefasst, obwohl Sie dort nicht gewohnt haben oder gelebt haben, aber immer wieder hingefahren sind. Leute, die in den Jahren da gewesen sind wie Sie, ich bin ja auch später nach Ihnen gekommen, die haben noch das wahre Arabien erlebt. Die wahre Gastfreundschaft. Da ging es gar nicht drum. Da hatten die auch schon Rolls-Royce und Bentley. So ein Bush Al-Arab wurde gebaut und die Palme
aber,
kam. Also,
aber es ging noch auf, da wurde nicht,
es war anders.
Nicht
man kannte sich.
Man hat mich extra in die Wüste gebracht, raus und um da in der Wüste den Sonnenuntergang zu sehen. Es gab ein Barbecue in der Wüste, aber nicht so ein Touristending. Ein Falken, es kam ein Seher, ein alter, weißer Mann, der mich angeschaut hat und der auch ganz nur kurz kam und wieder weg war, der nichts mit diesem ganzen Kommerz und so zu tun haben möchte, der wirklich ein Eremit, Und das war unfassbar. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit erlebt habe. Sie kamen dann 2000, das war noch sehr nah dran.
Auch noch nach 2000, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
Aber es war immer noch...
2005 oder so, würde ich sagen.
Da war immer noch diese Liebenswürdigkeit. Ja, ja. Die sind heute noch liebenswürdig. Ja. Aber sie...
man kannte sich.
Aber sie schotten sich natürlich mehr ab.
Und die Stadt war ja um einiges kleiner. Es hat sich ja alles um den Emirates Tower gedreht.
Es gab ja gar nichts.
Es gab nichts.
Alles, was heute da war, war Wüste. Ja. Es gab das alles nicht. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war alles Wüste.
Ich hatte keinen Handyempfang.
Ja.
Man konnte sich, ich musste mir damals...
Ich hatte ein Handy, das hatte ein ja, diese Antenne noch.
Ja, die geht bis zum Mond hoch. Ich bin nach Dubai gekommen, ich habe gedacht, ich miete mir jetzt ein Auto. Es gab kein Toyota. Das kleinste Auto, was ich mieten konnte, war ein Range Rover Sport. Das ist natürlich meinem Vater die Brillengläser in Deutschland kaputt gegangen, als er die Kreditkartenabrechnung gesehen hat, ja. Aber in Dubai war das normal, dass man sowas macht. Die Welt war klein, jeder hat sich geholfen, wer hart gearbeitet hat, wurde gesehen. Was ich über die letzten Jahre gesehen habe, ist natürlich ein, und wir müssen gar nicht über Dubai reden, wir können über Abu Dhabi reden, wir können auch über die Golfstaaten reden. Saudi-Arabien ist super im Kommen.
Großartig, ganz groß.
Was,
ganz
die
groß.
Da, was die da gerade leisten,
das wird der
ist
neue, das wird der
eine
neue
Hotspot. Dimension.
Ja.
Wir können auch über Katar gut reden. Ich finde es nicht schön, wie sich manche Leute in Deutschland über Katar geäußert haben. Wenn man einen World Cup organisiert hat, in Doha ist nur eine Stadt. Ja? Und man hat versucht, alles zu verbessern und Leuten werden schon Gehälter gezahlt. Ja? Ich denke, es wurde sehr aufgebauscht in der deutschen Presse. Und man hat immer nur versucht, das Negative zu sehen. Wenn man aber kaum gesehen hat, wie gut es sich alles verbessert hat. Und es wird niemand wird gezwungen, zu den Golfstaaten zu gehen. Auch Bahrain hat seine Schönheit mit dem Grand Prix. Oman, ein wunderschönes Land, wo das Klima um einiges besser ist als in den anderen Ländern. Aber was ich nur kurz sagen wollte, ich habe natürlich die Entwicklung über die letzten 18 Jahre gesehen. Kann sagen, das Land ist viel offener geworden, aber es hat mich auch damals nicht gestört. Ich bin damals ins Land gekommen, sagen wir 2005, ich müsste in meinem Lebenslauf jetzt kurz nachgucken. Es war ein konservatives Land und ich finde, es stört nicht, wenn jemand mal ein langes T-Shirt anziehen muss, einfach mal nicht in der Öffentlichkeit komplett besoffen ist. Kann er ja gerne im Hotel machen. Ich bin als Gast angekommen und als Gast muss ich mich verhalten in dem Land, was mich aufgenommen hat.
Ja, ganz abgesehen davon ist es ja nicht nur so, dass man andere Länder, andere Sitten. Es ist ja nicht nur so, dass man in anderen Ländern sich vielleicht anpassen muss.
Ja.
Es ist ja auch heute so, wenn man jetzt irgendwo, auch ab 18 Uhr ist ja eigentlich auch, wenn man ein Kleid anzieht, lang angesagt.
Ja.
Und wenn man irgendwo eingeladen ist, dann muss man auch keinen Rock anziehen, zu dem man einen zweiten Lippenstift braucht. Ja, also insofern finde ich schon, dieses sich irgendwo anpassen ist für mich auch keine Diskussion, weil das gehört eigentlich auch zum guten Ton. Deshalb bin ich da auch nie angeeckt und war das auch immer sehr schön. Ich war immer sehr gerne dort und es hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Nur, wie gesagt, man kann die Zeit nicht aufhalten. Das ist auch so ein bisschen, früher war alles besser. Aber es gab einfach eine Zeit, da war das so wunderschön und so faszinierend. Und für mich war das immer eine große Inspiration. Ich kam zurück, ich hatte unfassbar tolle Ideen. Ich habe die wundervollsten Stoffe dort gekauft. Ich hatte meinen Schneider dort, einen Inder, der hat mir die tollsten Sachen genäht. Ich kam immer zurück und das war, eine Woche war wirklich, das war Urlaub, das war faszinierend, das war wundervoll. Nun sind Sie da eingetaucht, jetzt würde mich trotzdem interessieren. Nun kommen Sie aus einer völlig anderen Kultur und Sie sagen, so jetzt gehe ich mal nach Dubai. Und Sie sind nicht nur mal hingegangen, sondern Sie sind dahin gezogen. Ja?
Ja.
Sie haben sich eine Wohnung gesucht. Ist das dann so einfach oder ist das, braucht man da in Bürgen, also hat man einfach so eine Wohnung bekommen oder musste man nachweisen, dass man sich die auch leisten kann? Heute ist ja, ich mache nochmal einen Sprung, heute rennen ja plötzlich alle nach Dubai und ich beobachte das auch ein bisschen. Also ich glaube, für manche ist es die letzte Rettung, ja? Letzte Rettung Dubai. Mhm. Und früher gingen sie nach Marbella und das finde ich ein bisschen schwierig und denke ich, okay, bei manchen frage ich mich dann auch, gut, wie kommen die da unten rum, was machen die?
Frage ich mich auch.
Ja, und weil es ist ja so, man muss eins und eins zusammenzählen. Also es fällt ja nirgends der Honig vom Himmel und die gebratenen Tauben. Man muss ja irgendwo auch überall auch schauen, dass man rumkommt und seinen Verpflichtungen nachkommt. Und da wundere ich mich schon. Jetzt sind sie zu einer ganz anderen Zeit hingegangen. Damals war das noch nicht üblich, dass man sagt, ah ja, jetzt gehen wir mal Steuer sparen oder so. Und das
darum
war ja,
ging es auch gar nicht.
Aber es war vielleicht auch insgesamt ein bisschen schwieriger, weil es noch nicht so üblich war, dass jetzt eine europäische Frau kommt und sagt, ich möchte jetzt nach Dubai ziehen. Also inzwischen ist es ja kein Problem, ist ja alles. Ich will nicht sagen, dass es damals ein Problem war, aber es war vielleicht schwieriger.
Ja, es war schwieriger, es war sehr ungewöhnlich. Ich wurde damals noch am Flughafen angeguckt mit blonden Haaren. Leute sind gegen die Fensterscheibe gerannt, weil die gar nicht wussten, wer steht denn da am Flughafen. Das war schon alles ganz anders. Aber ich wusste, es ist ganz komisch, ich war oft in meinem Leben in Urlaub. Aber als ich in Dubai angekommen war, zum ersten Mal, das ist das Land, wo ich bleiben möchte. Und ich wusste, ich habe den Willen und ich schaffe das. Vielleicht ist es auch mein Sternzeichen, ich bin Zwilling. Ich wollte mich nicht an das Leben in Deutschland so einfach gewöhnen. Ich hatte nicht vor, irgendwie im Grunewald ein Häuschen zu bauen und dann irgendwie mit einem Golden Red Reaver für die nächsten 10 Jahre weiterzumachen. Und das Land hat viele Möglichkeiten gegeben. Man musste hart arbeiten, auch von unten anfangen. Klar, wenn man die Sprache auch nicht richtig kann. Und auch das Englisch war jetzt nicht so fließend, dass man da gleich General Manager wird. Ich habe keine Wohnung gehabt am Anfang. Ich hatte ein Zimmer. Was natürlich auch schwierig ist, wenn man von einem guten Elternhaus kommt und auf einmal in einem Zimmer wohnt.
Aber auch das Zimmer muss man erstmal ja kriegen.
Das konnte man schon kriegen. Da hatte ich jemanden, der mir damals geholfen hat. Und dann halt in der
Aber das meine ich, man braucht jemand, ja.
Ja, man hat dann auch Glück. Damals war ja alles so klein. Man hat sich schon gekannt.
Ja, es gab ja nichts.
Es
war ja, also damals vielleicht ein Drittel von dem jetzt, wenn überhaupt.
Ja, ich habe das damals auch meinen Eltern vorgestellt. Ich habe Einheimische kennengelernt.
Was haben Ihre Eltern denn dazu gesagt?
Ja, total im Schock.
Ja.
Die haben es gar nicht geglaubt. Jetzt ist sie komplett verrückt geworden.
Jetzt ist es richtig passiert.
Jetzt ist es, also mein Vater hat am Flughafen natürlich geweint, aber alle haben natürlich gedacht, die kommt zurück. Das schafft die doch nicht. Das verwöhnte Töchterchen aus Deutschland wird das da schon nicht schaffen. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und die ersten Jahre waren hart. Aber trotzdem, es hat sich gelohnt. Und ich habe mich auch gleich mit Einheimischen angefreundet.
Was haben Sie gemacht? Ich meine, mit Ihrer Politikwissenschaft brauchten Sie da unten nicht ankommen.
Nein, das brauchte ich nicht. Ich hatte natürlich das Glück gehabt, dass ich neben dem Studium, ich war relativ fleißig, hatte ich noch eine Ausbildung bei Peck und Cloppenburg gemacht, ein Traineeship. Natürlich Einzelhandel, Mode und alles Mögliche. Und da habe ich dann sofort den richtigen Einstieg gekriegt. Und dann habe ich für 12 Jahre Mode gemacht. Ob es jetzt Juicy Couture war damals noch, sind ich heute pleite. Ja.
Aber ich liebte Juicy Couture, das war großartig.
Was wir an Anzügen verkauft haben, an Leute mit dicken Hintern.
Mir wurde das, also richtig, richtig bewusst wurde mir Juicy Couture in New York in ihrem Shop. Und das war einfach toll.
Den 3-Stockwerke-Shop,
wie es
gerade wäre. Ja, super.
Ach, das war schön. War das schön.
Da bin ich auch zum Beispiel.
Also früher war mehr Lametta, wie man so schön sagt. Ja.
Mehr Lametta. Und wir mussten die Juicy Couture-Anzüge bestellen in 4-5-mal extra large.
Ja, natürlich.
Weil viele arabische Frauen sind ein bisschen größer. Und alle wollten es in pink mit der goldenen Aufschrift. Manchmal habe ich gedacht, dafür könnte man mich ins Gefängnis stecken, was ich da gerade verkaufe. Man könnte auch ein bisschen dezenter gehen. Aber es war total egal. Und dann bin ich, wie gesagt, nach New York geflogen, ins Empire State Building, wo ich für Juicy Couture dann natürlich einkaufen musste, wo die mich gefragt haben, oh, keiner hat mich vom Hotel abgeholt. Alle anderen Einkäufer der ganzen Welt wurden abgeholt. Dann habe ich gesehen, wie ungebildet man zu dem Zeitpunkt in Amerika war, wo sie gesagt haben, oh Gott, was haben Sie denn in Deutschland verbrochen, dass Sie ins Exil gehen mussten? Ich habe gesagt, Dubai ist kein Exil. Ja. Ich werde jetzt hier für mehr Geld einkaufen als ganz Europa zusammen. Mhm. Ja? Bitte ruhig sein.
Ja.
Ja?
Sie haben gesagt, careful, watch out.
Ja, Sie heißen, und Sie haben gesagt, ah, ich dachte, Sie heißen Fatima oder so. Ich habe gesagt, nein. Nee. Wenn ich das mit Deutschland vergleiche, ich komme ja nur einmal im Jahr nach Hause, Hier ist es doch noch, die Stundenwoche ist wesentlich kürzer. Hier geht man vielleicht nach der Arbeit nicht mehr ans Telefon. Bei uns arbeitet man 24/7. Das muss man wollen, aber daran kann man sich auch gewöhnen.
Ja.
Aber, ja.
Das mache ich im Grunde als Künstler mein Leben lang schon, ja.
Aber als Angestellter haben viele nicht die Energie, das zu schaffen.
Nein, aber Sie sind ja, auch wenn Sie Angestellter sind, kein Angestellter. Sie definieren sich ja nicht als Angestellter.
Nein, man muss Macher. Man muss
Sondern
Macher
Sie
sein.
Wollen ja was erreichen.
Ja.
Und das ist ja der Unterschied zu anderen, die angestellt sind. Es gibt ja Angestellte, aber leider wenige, die das als eine Chance sehen, und sich, um sich zu verwirklichen. Und andere, die ihren Job als eine Sklaverei sehen und als eine Nötigung. Ja? Und dann ist es natürlich schwierig.
Ich sehe das jetzt auch immer mehr, Herr Glöckner, wenn ich das mal so sagen darf, ist nach dem Brexit oder nach Covid ist es ja in Europa schwieriger geworden. Jetzt kommen viele...
Ist alles schwierig geworden.
Ja, viele Engländer, viele Deutsche kommen her. Und da geht es einfach nur um Steuersparen. Ja, und Influencer, ich weiß gar nicht, wer sich gerade alles in Dubai aufhält, ja, ist ja für mich ein Wahnsinn. Ich weiß es auch nicht, wie sie sich
und
finanzieren.
Und Flittchen, und ich weiß gar nicht, was die arbeiten wollen da. Und,
ich würde es mal so sagen, in einem Land wie Dubai, wo die Einheimischen jetzt unter der 6%-Grenze liegen, und wer natürlich das Geld der ganzen Welt kommt nach Dubai. Dubai liegt natürlich auch sehr zentral. Der Mittlere Osten liegt sehr zentral. Liegt zwischen Asien, Europa und den anderen Ländern. Wo Geld ist, kommen auch Leute hin.
Kommen auch die Flittchen, ja.
Ja, Sie haben es gesagt, ich habe es nicht gesagt.
Ich finde, Flittchen ist ein wunderbares Wort. Das ist ja immer noch...
Ein bisschen Stil.
Immer noch charmant. Also, ja. Flittchen kann man immer noch... Ja, das ist also noch keine Prostituierte, aber es fehlt auch nicht viel, ja.
Ich sage mal immer so, der Unterschied ist sehr fein. Ich habe viel gelernt von Leuten, die da hingekommen sind, wie sie mich beraten haben. Warum gehst du arbeiten? Bist du blöd? Du siehst doch ganz gut aus. Habe ich gesagt, na, ich möchte aber auch gerne auch, man ist stolz, man definiert sich über Arbeit.
Ja.
Und wenn man einfach nur von einem Mann eine Handtasche geschenkt haben möchte, finde ich es doch schon ein bisschen einfach.
Na, vor allem sieht man ja auch nicht ewig
gut aus. Ja.
Beziehungsweise, man hat ja ein Verfallsdatum, ein Ablaufdatum. Und es kommen ja andere nach.
Kann man heutzutage ein bisschen aufhalten.
Ja, aber es kommen ja andere nach, die auch gut aussehen. Und die wieder jünger sind und die wieder... Also deshalb, ich will da mal sagen, um es mal so zu sagen, wenn man als Trapezkünstlerin dann darunter geht, ja, oder wie eine Freundin zu mir sagte, ich könnte eigentlich auch ein Buch schreiben, mein ganzes Leben ist ein Liebesroman, habe ich gesagt, dein ganzes Leben ist ein Gymnastikbuch.
Entschuldigung, der war super.
Ja.
Aber was ich auch sagen muss, ich habe ja auch in dem arabischen Raum, manchmal, ich glaube, in Europa schätzt man das gar nicht so wert. Die Leute, die Einheimische sind, ob es nun Saudi-Arabien ist oder es sind die Emiratis, die haben studiert und die haben im Ausland studiert. Das sind
natürlich
hochgebildete Leute.
Ja.
Also wenn die bei uns in der Regierung sitzen würden, würde ich denken, es würde besser laufen in Deutschland. Ja, ich habe sehr viele intelligente Leute mit kennengelernt, zu denen ich sehr hoch gucke. Man wird dann auch mitkriegen.
Muss man studieren, um in die Regierung zu kommen?
In Deutschland glaube ich nicht mehr. Wir schreiben Märchenbücher, wenn ich das richtig verstanden habe aus der letzten Zeitung.
Aber in Märchenbüchern gibt es auch immer böse Königinnen. Und
ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen hier heute. Ich möchte mich
hier nicht. Das dürfen wir nicht mehr einreißen.
Ja, möchte doch gerne den deutschen Pass
Person,
behalten.
Persona non grata.
Aber wie man es so sagt, und man merkt auch, wenn man sich in diesen Ländern mit intelligenten Leuten umgibt, also wenn man wirklich nur auf dem letzten Level läuft,
letzten Felgen, ja.
Ja, wenn man ein bisschen was gelernt hat, sich auskennt, gute Erziehung, gute Manieren sind auch so wichtig in Dubai oder in den Ländern.
Nicht nur in Dubai, die sind überall wichtig. Aber die sind auch ein rares Gut geworden.
Ja, das sehe ich auch.
Und wie soll es auch gehen, wenn man den Kindern nichts mehr beibringt, wenn man sie auf ihrem Handy gucken lässt, da lernen sie keine Manieren.
Ja.
Vor allem gar nicht schaut, was sie da anschauen, ja. Und das Problem ist, glaube ich, dass wir halt schon in der dritten Generation leben, wo die Manieren nachgelassen haben.
Das denke ich auch.
Und dann
auch.
Wird es halt immer weniger. Ich wurde in der Kindheit, es wird immer erzählt, ich sei aus armen Verhältnissen gekommen. Das stimmt nicht. Ich kam aus ärmlichen Verhältnissen, also geistig arm. Keine Liebe,
Punkt.
Nicht finanziell arm. Und wir hatten ein Gasthaus und wir hatten ein sehr gutes Klientel. Reiche Leute damals, wirklich sehr reiche Leute, Fabrikanten. Und wir kamen, obwohl es auf dem Dorf war, aus der Stadt in Krokodillederkostümen damals und tolle Leute. Und wir hatten 10 Angestellte. Ich, Ich musste ganz höflich sein zu denen.
Natürlich.
Wenn ich einmal unverschämt gewesen wäre, dann hätte es aber eine gezogen, ja. Wirklich, ja. Also ich habe mich das gar nicht getraut.
Respekt.
Und am Tisch hat man um 12 Uhr wird gegessen, hat man ruhig zu sein. Ich habe nicht nachgefragt, warum ich ruhig sein muss.
Nein,
das war bei uns nicht üblich. Wenn man sagte, man ist ruhig, ist man ruhig. Heute wird ja über alles diskutiert. Und getreten und geschrien und auf den Boden gelegt und geschrien und...
Deswegen glaube ich aber auch, dass diese Generation, aus der ich jetzt noch komme, die in den 80ern aufgewachsen sind, weil wir das alles kennen. Wir kennen Respekt, wir wissen, wir müssen arbeiten und wir werden nicht den Arbeitgeber fragen, was er für uns tun kann. Wir fragen den Arbeitgeber, was wir für den Arbeitgeber tun können. Das ist noch eine ganz andere Generation. Ich glaube nicht, dass die Leute, die in den 80ern, 90ern geboren sind, jemals Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu kriegen.
Glaube ich auch nicht. Vor allem haben die Einstellung, ich habe oft gesagt, wenn ich jetzt keinen Arbeitsplatz hätte, und dann würde ich irgendwo putzen gehen, dann würde ich unten beim Italiener fragen, vielleicht passen Sie auf, brauchen Sie jemanden, der putzt? Ich putze eine Woche kostenlos und wenn Sie dann zufrieden sind, stellen Sie mir ein, der würde mich einstellen.
So ist die Mentalität.
Und 2 Monate später hätte ich dann schon 10 Angestellte, ja? Und so ging das weiter. Also das ist absolut. Nein, es ist eine andere Einstellung. Man kann aber die jungen Menschen jetzt auch nicht unbedingt dafür verantwortlich machen, weil wenn man es ihnen nicht anders beibringt und wenn man den Leuten sagt, im Grunde genommen braucht ihr ja nicht arbeiten, ihr bekommt ja der Staat
unterstützt. Es wäre auch unfair, die jungen Leute zu verurteilen. Ich finde das manchmal nicht richtig, wenn ich das im deutschen Fernsehen sehe. Ich empfange deutsches Fernsehen in Dubai. Aber was ich schon sehen kann, unsere Royal Highness, Sheikh Mohammed, hat ganz klar einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, starke Männer schaffen starke Söhne. Starke Söhne schaffen schwachere Söhne. Und schwachere Söhne schaffen noch schwachere Söhne. Und ich glaube, das ist so der Zyklus, wo sich alles verändert.
Ja, er sagte auch, meines Wissens, sein Großvater, Vater ist auf einem Kamel geritten.
Genau.
Er fährt einen Range Rover.
Ja.
Sein Sohn fährt auch einen Range Rover. Und ich glaube, der Sohn wird vielleicht auch noch einen fahren, denn der Rest wird dann wieder auf dem Kamel reiten später.
Genau, eine andere Art, wie er es gesagt hat. Ja. Und ich denke, das ist schon sehr richtig. Und diese Länder werden so verurteilt manchmal, wenn ich es höre im deutschen Fernsehen. Diese Länder haben eine I-wanna-do-Attitude. Wir wollen es und wir kriegen es hin. Und wir sind positiv.
Was mich jetzt interessieren würde, haben Sie als Frau irgendwelche Probleme in Dubai, dass sie jetzt diskriminiert werden oder dass wenn Nein. sie jetzt so ankommen oder ein Mann sagt, ich will, dass sie geht wenn sie nicht jetzt ein Kopftuch trägt, dann soll sie den Raum verlassen oder irgend sowas. Ist Ihnen das passiert?
Nein, das möchte ich auch wirklich ganz offen betonen, dass das wirklich jeder weiß. Ich bin nach Dubai gekommen und es wird, als Frau kann es einem schon einfacher gehen, weil man geschätzt wird, dass man so hart arbeitet. Ich habe niemals Diskriminierung erlebt. Ich wurde niemals falsch angefasst, falsch angesprochen. Es ist eine Art von Respekt. Und Frauen werden sehr hoch respektiert in diesen Ländern. Natürlich, wenn man nach Saudi-Arabien fährt, muss man schon ein Abaya anziehen. Und früher war es auch ein Kopftuch. Aber mich hat das auch nicht gestört. Auch selbst wenn ich Geschäfte gemacht habe. Ich bin reingelassen worden. Ich zeige Ihnen die Bilder, Herr Glöckner. Ich bin da mit 60 Männern. Und wer es will als Frau, wer es schaffen will, kann es schaffen. Und man darf sich da nicht kleiner machen lassen. Aber es ist auch schon ein bisschen Respekt, dass man vielleicht nicht mit einem Bikini-Oberteil in eine Geschäftsverhandlung geht.
Wenn man hier abends in Deutschland unterwegs ist, irgendwo essen war, dann sollte man nach Möglichkeit einen Wagen nehmen, ein Auto nehmen und nicht mehr laufen, weil es einfach gefährlich ist.
Ja.
Dass man da überfallen wird oder Schlimmeres. Ja. Und
stellen Sie sich vor, ich lebe in einem Land, wo ich lebe, schließen wir die Haustür nicht ab. Wir schließen das Auto nicht ab. Wir brauchen es nicht, weil es sicher ist. Klar gibt es Kameras und die ganze Stadt wird überwacht. Aber wenn ich mir nichts verbrochen habe, warum soll ich mich denn schlecht fühlen, wenn ich aufgenommen werde, wie ich von A nach B gehe? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte in einem größeren Hotel mein Telefon verbummelt, bin nach Hause gefahren, meine Freundin war weg. Ich wusste nicht mehr, wo ich es verloren hatte. Musste mir dann ein Taxi nehmen, wieder dahin gefahren. Die konnten mein Handy orten und der Taxifahrer hatte es schon gefunden. Ich musste nur die richtige Taxifirma kriegen. Und für 30 Euro wurde mir das Handy nach Hause gefahren. Wo finden Sie das? Wenn es in Dubai Kriminalität gibt oder in den ganzen Golfstaaten, dann kommt es von den Ausländern.
Aber es stört Sie auch nicht, dass man sie dann theoretisch auch eben auch orten könnte?
Nein, warum?
Ja, ich frage nur, das stört, würde mancher nicht stören, ja.
Weil ich habe nichts getan, ich kann überall sein. Klar sollte man im Idealfall verheiratet sein, ich habe nie geheiratet. Aber trotzdem, das Land ist so offen geworden und wer sich daran stört, der hat etwas zu verheimlichen. Das ist meine Meinung. Und ich denke, auch in Deutschland wäre es viel wichtiger.
Es gibt ein paar Länder, wo man sich selbst heiraten kann. Japan, ich glaube auch in Amerika.
Ja, das wäre dann der nächste Schritt, Herr Glöckner.
Also, da können Sie ja hinfahren, sich selbst heiraten, dann sind Sie auch verheiratet.
Ich bin ehrlich, an Angeboten hat es nicht gemangelt. Aber wenn man so restlos ist wie ich und Commitment, fand ich schon immer schwierig im Leben. Ich bin also mit allem Koffer gekommen.
Bei mir war es umgekehrt. Und du, bei mich wollten Sie gern verheiraten, damit auch damit dein Feuer frei ist. Ja,
ja.
Weil wenn ich verheiratet gewesen wäre, wäre es ja unproblematisch gewesen. Ja.
Natürlich, das wäre dann was anderes gewesen. Aber Sie haben es ja geschafft, so viele Jahre Commitment zu zeigen. Entschuldigen Sie für das englische Wort, bin zu lange dort gewesen. Aber ich wollte nie irgendwie dieses Gefühl haben, verheiratet zu sein. Und dann bin ich jemandem was schuldig. Wenn man gehen will, muss man nicht gehen. Ich hatte viele Partnerschaften.
Und wenn einer geht, dann hat die Dietrich gesagt, wenn einer geht, dann ist der andere böse.
Ja, so sind, ist es doch.
Was sind Ihre Hobbys? Also außer Gucci-Handtaschen. Oder inzwischen sind Sie Hermes, ja.
Ja, wir sind umgestiegen. Wir waren ein bisschen erfolgreich. Nein, Hobbys ist ganz schwierig in Dubai, weil man kann ja nicht viel machen um die Jahreszeit. Mittlerweile.
Und man kann Skifahren sogar um die Jahreszeit.
Da fahren wir in Libanon für, aber das geht natürlich
aber die
seit
haben
den
die
letzten
nicht,
Jahren nicht mehr.
Die haben doch diese Ski.
Eisheile? Finde ich fürchterlich.
Diese Eishallen und sowas, ja.
Das finde ich fürchterlich, in so einen Schlafanzug da einzusteigen, mit so einem Skilehrer, der aus Ägypten kommt, selber noch irgendwie nicht auf Skiern gestanden ist und sich dann da die Piste runterschießen zu lassen. Nein, in Dubai, da geht man schwimmen, da macht man Wakeboarding, da macht man Kitesurfing, jetzt ist Paddle Tennis ganz in. Aber klar, wenn man viel arbeiten muss, muss man sich da ein bisschen zusammenreißen.
Ja, ich kenne Golf zum Beispiel nur von der Terrasse Champagner trinken, ja.
So kenne ich es auch und so macht es auch nur Spaß.
Ich war mal hier in Berlin, auf einem Golfclub oder Tennisclub, weiß gar nicht mehr, und vor ganz, ganz vielen Jahren. Und da hatte ich einen Mandel gemacht, das sah aus wie so ein Kardinalsmandel, schwarz mit roten Knöpfen und hat ein großes Kreuz um. Und da hieß es, Frau So-und-so war gestern mit einem Kardinal im Golf.
Ja, gut gelaufen.
Ja.
Ich
was
denke,
sind Ihre Träume? Was möchten Sie noch gerne machen, was Sie noch nicht gemacht haben?
Da bin ich ganz ehrlich mit Ihnen, Herr Glöckner. Ich träume da gar nicht so viel. Ich mache immer Schritt nach Schritt. Es muss weitergehen, man muss weitermachen, man muss positiv sein und man muss die I want to do Attitude haben.
Man muss schon positiv bleiben.
Ja, immer positiv. Ich bin jeden Morgen positiv.
Weil manches in meinem Leben ist es ja nicht so einfach. Oder denkst du, also es ist nicht nur ein Gewitter, sondern mehrere und dann. Aber es hilft dann, positiv zu bleiben, oder?
Ja, ich hatte meinen Vater vor ein paar Jahren verloren, dann ist meine Mutter schwer krank geworden. Ich habe gedacht, es ist das Ende. Aber ich habe mich echt zusammengerissen, um zu sagen, Annika, schätze, was du hast und denke nicht den ganzen Tag daran, was du nicht hast oder was schlecht läuft. Ich lebe in Dubai, ich habe einen Job, ich werde bezahlt. Ich kann vielen Leuten helfen, ich kann Dinge verändern und mir die Sonne steigt auf um 6.30 Uhr. Wir haben nur 3 Monate, wo es wirklich heiß ist. Aber sonst läuft es doch gut. Man muss sich immer auf die positiven Dinge fokussieren. Was morgen passiert, weiß
also
ich nicht.
Also jetzt gerade ist heiß.
Ja, jetzt ist natürlich heiß, aber es stört mich in Dubai weniger als jetzt in Berlin. Ich bin ja natürlich jetzt natürlich gerade bei meinen Eltern zu Hause.
Ja gut, weil bei euch überall alles gekühlt ist, wenn man reingeht.
Klar, ist alles gekühlt. Ich ziehe Ugg-Boots an im Sommer.
Ja, hier haben die Fenster auf und die Hitze ist drin und draußen. Also man muss ja wirklich schon lange suchen, um ja auch ein klimatisiertes Lokal zu finden, das auch wirklich gut klimatisiert ist und die Türe nicht aufbringt, ja dann auch nichts.
Ja.
Und leider ist auch Deutschland noch mit klimatisierten Wohnungen. Also sehr hinten, wir sitzen jetzt hier im Kühlen.
Ja, ich habe heute Glück gehabt bei Ihnen.
Ja,
ich
aber das ist jetzt nicht die Regel, ja.
Ja, ich kann Ihnen nur sagen, einfach die Dinge positiv sehen, was morgen kommt. Ich hatte jetzt mehrere Jobangebote aus Saudi-Arabien. Das würde ich mir jetzt auch noch mal ein zweites Mal überlegen. Es ist doch noch wieder strenger. Jetzt bin ich auch in ein Alter gekommen, wo ich so denke, ich habe mir viel leisten können, ich habe viel erreicht. Muss das jetzt sein?
Muss ich das jetzt noch haben? Ja.
Soll das
ja
in 2 Jahren sein? Aber nein, es wird gut werden. Und ich glaube auch irgendwie, der Weg schiebt. Ich bin nicht wirklich gläubig, aber ich glaube schon, wir alle haben eine Destiny. Wenn es sein soll, soll es sein. Und dann kommt das und dann wird das alles dazu kommen. Ich habe jetzt ich war ja immer mit, kann ich Ihnen auch offen sagen, mit einheimischen Emirati-Partners zusammen. Das ist natürlich auch nicht immer einfach. Die möchten Kinder, die möchten Familie. Das ist ganz anders. Ich wollte nie Kinder, nie Familie. Habe ich nicht in der DNA. Man soll sich nicht zu etwas drängeln, was man nicht hat. Ja, dann habe ich jetzt einen neuen Partner, der kommt aus Italien, lernt man einen Italiener in
Dubai
kennen.
Aber die wollen auch Kinder?
Nee, der will keine, da habe ich Glück gehabt.
Bambine.
Ja, nee, keine Bambino da. Und so kommt es, sie wissen ja auch nicht, was morgen ist. Machen ja auch manchmal andere Entscheidungen für sie.
Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ja.
Ich denke, das Wichtigste ist, sich selber versuchen, zusammenzureißen, weiterzumachen, positiv zu sein und auch vielleicht manchmal Dinge zu machen, die man vielleicht nicht braucht.
Ich denke, das ist ein wundervolles Ende, ein schöner Schlusssatz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das offene Gespräch und dass Sie uns an Ihrem Leben teilhaben lassen und dass wir uns über dieses wunderbare, märchenhafte Land unterhalten konnten und zu dem wir ja beide auch
enge Verbindung haben.
Ja, enge Verbindung und auch eine Affinität haben.
Ja.
Wobei ich sagen muss, so geht es mir im Moment, ein bisschen zu viel wurde, dass alle hinrennen.
Ja.
Und ich so ein bisschen wehmütig nach dem Dubai vor 10 Jahren schaue.
Mhm.
Aber es ist dort auch, glaube ich, so wie überall auf der Welt, die Menschen spüren intuitiv, ob jemand sie und das Land mag.
Ja, natürlich.
Wenn er hinkommt. Ja.
Ja.
Nun sehe ich ja auch aus, also ich habe dann oft so einen Kandora getragen, dann sehe ich aus wie so ein arabischer Prinz, der nach London ist und dann aber noch verrückter wieder zurückgekommen ist. Denn die jungen Emiratis laufen ja sehr schick, sehr modisch rum, sehr exzentrisch teilweise auch. Ja. Und der noch verrückter wieder zurückgekommen ist. Und
es gibt sehr viele, die genauso sind wie Sie, Herr Glöckner, die in dem Land leben. Es gibt trotzdem Freiheit. Ich vermisse auch die Tradition. Ich gebe Ihnen das ehrlich zu. Das war der Grund, warum ich da hingefahren bin oder warum ich da hingezogen bin. Aber jetzt, das nächste Mal treffen wir uns in Bahrain oder in Saudi-Arabien und dann haben wir noch viel mehr Spaß.
Vielen Dank und ich wünsche einen wunderschönen Abend noch und danke für das großartige Gespräch.
Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen und bei Ihren Zuhörern. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ihre Annika.
Eine Produktion von Audiotakes. Werbung.
A new year, time for new growth. Grow your education and skills with Herzing University. Our online behavioral health programs fit your schedule and time. From an 8-month diploma program in health and human services to a 36-month bachelor's in psychology. Grow your behavioral health career with us wherever you are in your education. Your future starts now at Herzing University. Visit us online at herzing.edu or text health to 85109. Online at herzing.edu or text health to 85109.
Werbung Ende.